Mobility is the key. Wer sprintet, braucht stabile Sprunggelenke. Wer wirft, merkt jede Belastung in der Schulter. Und wer viel läuft, kennt das Ziehen in den Knien. Ich selbst merke das manchmal bei etwas längeren Läufen. Und Gelenke sind einfach die Grundlage für jede Bewegung, egal in welcher Disziplin. Und genau deshalb habe ich mir die Mobility-Routine von Avea genau angeschaut. Das Duo aus Mobilizer und Kollagen-Activator wurde entwickelt, um Entzündung zu reduzieren, die Beweglichkeit zu verbessern und die Regeneration nach harten Sessions zu beschleunigen. Der Mobilizer sorgt für geschmeidige Bewegungen und weniger Steifheit. Und der Kollagen-Activator unterstützt deine Kollagenproduktion, damit deine Gelenke auch langfristig belastbar bleiben. Und das Beste, Avea steht auf der Kölner Liste. Getestet, geprüft und somit sicher für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ich habe es getestet und wenn du deine Gelenke fit halten willst, probier es aus. Mit meinem Code ATHLET15 bekommst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Avea, Schweizer Qualität für deine Gelenke. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes.
Und wenn wir uns an der Leistungsspitze, vor allem in Deutschland, orientieren, als guter Indikator, das zweifache Körpergewicht bei der Kniebeuge und von der Kniebeuge, die komplett bis nach unten geht, sodass der hintere Oberschenkel die Wade bedeckt, ist das, was man in Deutschland als Leistungsnorm ansehen kann.
Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Für meinen heutigen Gast bin ich mal wieder nach Stuttgart gefahren. Wolfgang Unsöld ist einer der bekanntesten deutschen Personal Trainer. Er ist Gründer des Your Personal Strength Institute, YPSI. Er ist als Redner auf verschiedenen Sportseminaren international unterwegs und er ist auch Autor mehrerer Bücher, darunter Ask the Coach und Die perfekte Kniebeuge. Im letzten Jahr hat er zudem mit dem ehemaligen Kurzsprinter Sven Knipphals das Buch Mach dich schneller herausgebracht und das ist einer der Gründe, warum ich ihn heute in Stuttgart besucht habe. Herzlich willkommen, Wolfgang.
Benjamin, vielen Dank.
Wolfgang, meine erste Frage an dich ist, wenn ein Sprinter oder ein Sportler aus einer schnellkräftigen Sportart zu dir kommt und sagt, Krafttraining ist vergeudete Zeit, was würdest du dazu sagen?
Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Es gibt niemanden, der schnell ist und schwach. Maximalkraft ist notwendig, um Explosivkraft zu entwickeln und die Höhe der Explosivkraft, die jemand entwickeln kann, ist immer abhängig von der Maximalkraft. Ich verstehe, dass viele Sportler, vor allem aus Bewegungssportarten, aus Explosivkraftsportarten, sich sehr gern sehr schnell bewegen und Krafttraining grundsätzlich relativ langsames Bewegen ist. Es ist nichtsdestotrotz ein komplementäres Training. Oftmals höre ich dann auch, ja, es gibt Sprinter oder Leichtathleten, die Krafttraining machen und dann gibt es natürlich auch die, die kein Krafttraining machen. Das ist richtig. Die, die kein Krafttraining machen und trotzdem erfolgreich sind, haben trotzdem Kraft. Nur eben haben sie die Kraft entwickelt mit anderem Training oder auch teilweise mit relativ wenig Training. Es gibt gerade in der Leichtathletik ein populäres Beispiel, das ich kenne, ist der Bronze-Olympiamedaillengewinner Dylan Armstrong, kanadischer Kugelstoßer. Der ist dafür bekannt, dass er sehr wenig bis gar kein Krafttraining macht. Ich kenne einige, die schon mit ihm trainiert haben und dann höre ich Geschichten, wie er macht 4 Monate gar nichts, geht ins Studio und macht kein Kniebeugen mit 300 Kilo. So jemand muss natürlich kein Krafttraining machen, denn die Grundkraft, die er hat, die ihm teilweise mit Sicherheit gegeben ist, zum anderen, die er durch Training in den frühen Jahren aufgebaut hat, er hat sie, er muss sie nicht aufbauen. Während wenn wir einen anderen Athleten nehmen, der nicht diese Maximalkraft, Grundkraft hat, der muss spezifisches Krafttraining machen, um die Maximalkraft aufzubauen. Denn selbst die Leichtathleten und Sprinter, die kein Krafttraining machen, ich denke, wir sind aus Sicht der Physik uns einig, sie haben eine hohe Maximalkraft.
Ja.
Denn die Maximalkraft ist notwendig, um Kräfte zu absorbieren und abzugeben. Und einer der physiologischen Grundlagen der Physik in der Leichtathletik ist es, wer schneller Kräfte absorbieren kann und schneller wieder abgeben kann, ist schneller im Ziel bzw. springt höher und so weiter. Das heißt, Maximalkrafttraining ist, wenn ich mir gerade die deutsche Leistungsspitze anschaue, vor allem im Kurzsprint, die Maximalkraftwerte und das Krafttraining sind fester Bestandteil. So im mittleren Leistungsbereich fehlt es dann doch oftmals. Und auch in anderen Ländern fehlt es teilweise noch oder es fehlt teilweise auch gerade in Nordamerika schauen, da gibt es einige Trainingsgruppen, die kein Krafttraining machen, was nicht bedeutet, dass sie keine Maximalkraft haben, sondern in vielen Fällen, die Maximalkraft kommt durch andere Formen von Training, wie zum Beispiel Zugwiderstandsläufe mit 80 Kilo Schlitten.
Was ja auch irgendwo Krafttraining ist.
genau, was man argumentieren kann, dann ist es Krafttraining und es funktioniert für diesen Athleten. Mein Punkt ist immer, Maximalkraft ist notwendig, Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Das heißt, ich muss sie aufbauen. Der einfachste und zuverlässigste Weg, Maximalkraft aufzubauen, ist Krafttraining. Das ist definitiv ein langsames Training und es ist definitiv für viele auch ein langweiliges Training. Das ist wahrscheinlich von allen Trainingsformen die am wenigsten spielerische und geradlinigste Trainingsform. Das heißt, der ein oder andere, der tendiert da nicht dazu. Nichtsdestotrotz, es ist die Grundlage, genau genommen, für jeden Sport und insbesondere in der Leichtathletik, wo Kraftentwicklung so entscheidend ist, aus meiner Sicht Grundlage für jeden Leichtathleten. Wie viel Krafttraining jemand machen muss, ist ganz abhängig von zum einen definitiv der Disziplin und zum anderen, für wie spricht jemand auf Krafttraining an. Wenn jemand wenig Krafttraining macht und hohe Kraftwerte erzielt, dann reicht es, wenig Krafttraining zu machen. Wenn jemand aber sich schwer tut, Maximalkraft aufzubauen, muss der Fokus auf Maximalkraft sein. Und wenn wir uns an der Leistungsspitze, vor allem in Deutschland, orientieren, als guter Indikator, das zweifache Körpergewicht bei der Kniebeuge, und zwar eine Kniebeuge, die komplett bis nach unten geht, sodass der hintere Oberschenkel die Wade bedeckt, ist das, was man in Deutschland als Leistungsnorm ansehen kann.
Wolfgang, dein Weg zum Personal Trainer und in die Selbstständigkeit. Erzähl doch mal kurz da was dazu.
Ich habe mit Anfang 20 BWL studiert, 4 Semester, und dann für mich gesehen, dass dieses BWL-Ding keine Zukunft hat. Hab gleichzeitig, zu der Zeit war ich auf 1,85 Meter, 70 Kilo und bin gut 100 Kilometer die Woche gelaufen. Also damals war ich noch im Langdistanzbereich unterwegs. Ja. Keine Wettkämpfe, sondern mehr so leistungsbereiter und leistungsbegeisterter Amateurläufer. Hatte dann so die ersten kleinen Verletzungen, vor allem so Shinsplints, Knochenhautentzündung am Schienbein, kommt vor. Geht mal zum Arzt, der Arzt gibt eine Creme und sagt, einen Monat nicht laufen, Creme draufschmieren. Dann ist es weg, dann hält es ein paar Monate. Dann kommt es wieder. Dann heißt es, okay, wieder einen Monat Pause, Creme drauf schmieren. Das ging dann so, dass dann nach einer Monat Pause, ich bin laufen gegangen, nach 20 Minuten habe ich es wieder gespürt. Dann habe ich gesagt, okay, das war's. Und habe mich dann umgeschaut, okay, was mache ich jetzt? Ich bin Fan von Training, ich mag schwitzen, ich mag Bewegung. Welche Art von Training kann ich ausprobieren? Ich habe früher Fußball gespielt, Skateboard war ein großes Thema für lange.
Oh, cool.
Und dann kam ich über einen Freund, der schon so mit 16 Bodybuilding angefangen hat. Das war der in der großen Pause dann Proteinshake getrunken hat und eine halbe Packung Reiswaffeln gegessen, was natürlich zu dem Zeitpunkt Grundlage war für den einen oder anderen Witz. Und aber irgendwann kam man dann, warum hast du nicht mal Krafttraining? Und dachte, ach, probiere ich mal aus. Ich bin dann hängen geblieben aus dem simplen Grund, das war sehr strukturiert, das war sehr progressiv. Du machst so viel, du darfst nur so oft die Woche machen. Und das ist der genaue Plan, den du befolgst. Und du hast einen klar gemessenen Fortschritt. Du hast Kilo X für so und so viel Bewegung, Wiederholung bewegt und dann musst du das steigern. Und so bin ich zum Krafttraining gekommen in der gleichen Phase, habe dann BWL-Studium fast gleichzeitig aufgehört und habe dann relativ motiviert trainiert und dann war die Frage, okay, was mache ich jetzt? Und dann meine damalige Freundin, die mittlerweile meine Frau ist, kam dann auf die Idee, hey, kannst du nicht als du, du liest so viel, du interessierst dich so viel darüber, du redest so viel über Krafttraining, kannst du das nicht zum Beruf machen? Und damals war das noch so, das war 2006, 2007, damals war das so, okay, kann man das zum Beruf machen? Und dann habe ich mich da im Fitnessstudio, wo ich trainiert habe, mal erkundigt. Und dann Ende 2007 habe ich dann tatsächlich als Trainer angefangen, im Fitnessstudio gearbeitet und relativ schnell für mich entdeckt, okay, Fitnessstudio ist gut, aber hier laufen viele Dinge so, wie sie für mich nicht laufen sollten. Dementsprechend den ersten Block, den ich hatte, der hieß kein Fitnessstudio. Denn während im Fitnessstudio ist oftmals so, das Hauptziel ist es, Unterschrift unter den Vertrag und dann bitte nicht mehr kommen, war mein Ding, okay, ich will, dass die Leute kommen und ich will, dass sie Fortschritt erzielen.
Also, dass man tatsächlich dann auch irgendwann einen Effekt sieht.
Also ich will nicht nur, dass jemand da ist, so nach dem Motto, ich bewege mich, ich tue was für mein Gewissen, sondern okay, ich bewege mich progressiv, ich will Fortschritt. Und da war relativ schnell meine Grundmotivation so, habe dann ein paar Seminare in Deutschland besucht, so Trainerlizenz gemacht, relativ schnell für mich gesehen, okay, in Deutschland lerne ich nichts, wir sind so weit zurück, was diese Trainerlizenzen angeht, und habe mich dann recht schnell ins Ausland orientiert, habe dann ein bisschen was in England, Schweden, USA gemacht und habe dann relativ schnell gewusst, okay, klar, Selbstständigkeit muss, und dann war auch relativ schnell klar, eigenes Studio muss. Habe dann zum ersten Mal 2009 im Frühjahr, 2008 im November war es, in Dublin so ein kleines Mikrostudio gesehen. Das Studio hatte 80, 100 Quadratmeter, war für Personal Training ausgelegt. Sowas hatte ich in der Form noch nie gesehen. Gab es damals im Endeffekt auch nicht außerhalb der USA. Also in den USA gab es dann so diese Garagen-Gyms.
Ja.
In dem Stile war das. Und dann habe ich gedacht, okay, genau sowas brauche ich. Ich bin reingelaufen, ich dachte, wow. Und mein zweiter Gedanke war, okay, das ist das, was ich mache.
Mit was war das ausgestattet?
Mit viel zu viel Equipment für das bisschen Platz. Ja. Also Großteil der Maschinen war so, man hat eine Maschine benutzt, man konnte zwei andere nicht benutzen. Wir hatten Rack, Beincurl, Kurzhanteln, Langhanteln, waren über 10 verschiedene Langhanteln, Back Extension, Glute Hambrace, relativ, also wenig Equipment, das man so klassisch im Fitnessstudio sieht.
Ja.
Sondern oftmals das, was jetzt also Functional Strength Training angesehen wird, so ausgestattet, man hatte 18, 20 verschiedene Pieces auf, von den 100 Quadratmetern war Trainingsfläche 50, 60 Quadratmeter. Wow. Also es war winzig mit sehr, sehr viel Equipment. Und dann war mein Ding, okay, genau das, okay, Selbstständigkeit, eigenes Studio, das Kleines, so dass man ein bisschen die Kosten im Griff hat und dann eben so, dass ich das Equipment habe, das ich möchte, um mit Kunden so zu arbeiten, wie aus meiner Sicht der effizienteste Weg ist, um Fortschritt zu bekommen. Und dann 2010 im September habe ich hier in der gleichen Location, wie wir jetzt hier sitzen, 9 Jahre später, mein eigenes Studio aufgemacht, 85 Quadratmeter Trainingsfläche, 85 Quadratmeter Nebenfläche und habe dann im Endeffekt angefangen mit Einzeltraining, Personal Training. Wir haben auch lange Gruppentraining gegeben, viel Beratung machen wir. 90% der Kunden sind ganz reguläre Trainierende und ja, ca. 10% ist Leistungssport aus den verschiedensten Sportarten, über 20 Sportarten, mit denen ich mittlerweile gearbeitet habe. Leichtathletik ist definitiv eine davon.
Und wie sah dann die Zusammenarbeit zwischen dir und Sven für das Buch Mach dich schneller aus?
Sven habe ich kennengelernt, 2015 hat mich kontaktiert, das war eine Vorbereitung auf Olympia 2016, hat mich kontaktiert und wollte in die Richtung Kraft was machen. Sven war ein Leichtathlet, der immer relativ viel Fokus auf Kraft gelegt hat und auch damals schon recht gute Kraftwerte hatte. Er wollte aber mehr in die Richtung machen, Krafttraining ist meine Baustelle und dann sekundär natürlich Ernährung, Regeneration, Lifestyle. Wir kamen in Kontakt, er kam dann hier nach Stuttgart zum ersten Eingangscheck und dann sind wir bei ihm in Kontakt geblieben, ich habe die Programme geschrieben. Wir sind über die nächsten Jahre konstant in Kontakt gewesen, als dann Sven entschieden hat, sich zur Ruhe zu setzen. Hat er gefragt, jetzt ändern sich die Ziele etwas, aber er wird trotzdem weiterhin gern, dass ich ihm die Programme schreibe und so. Sind wir in Kontakt geblieben und irgendwann kam er davon, was hältst du davon, für ein Buch zum Thema Sprint zu machen? Am Anfang war eine Idee, das quasi rein online zu machen, quasi einen, wie werde ich schneller für Amateurfußballer? Denn welcher Amateurfußballer ist schnell? Die allerwenigsten. Ja. Wie viele Amateurfußballer können mit relativ wenig Aufwand und ein klein bisschen Training deutlich schneller werden? Sehr, sehr großer Prozentsatz. Ja. Dann war für mich, okay, die Zielgruppe ist sehr groß, die Zielgruppe hat sehr viel Potenzial. Ich halte es für ein super Projekt. Schneller werden ist eh grundsätzlich ein Thema. Und gerade wenn wir schauen, was gibt's an Büchern zum Thema schneller werden, es gibt fast nichts. Und das, was es gibt, ist teilweise etwas, ne, durchwachsen mit Trainingsmethoden, wenn man, sind keine Trainingsmethoden, die nachweislich für tatsächlich Geschwindigkeit und Schnelligkeit sorgen. Und dann war mein Punkt, okay, wir haben Sven, der die 100 Meter in 10.13 gelaufen ist, einer der schnellsten Deutschen jemals. Er hat nicht nur die Erfahrung selber im Training, sondern er ist auch jemand, der sich sehr stark mit Training auseinandersetzt.
Ja.
Auch jetzt sehr erfolgreich den Übergang selbst zum Trainer geschafft hat. Er macht jetzt das Athletiktraining der Trainingsgruppe Stein in Leipzig,
genau,
die einer der schnellsten, jüngsten deutschen Sprinter mittlerweile haben. Er war da sehr interessiert, hat sich sehr viel Gedanken gemacht und dann war mein Punkt, okay, die Kombination passt sehr gut. Sein Ding war Sprinttraining, Mobilität und mein Ding war eben Krafttraining. Wie designe ich ein Krafttrainingsprogramm für ein Amateursportler, Amateurfußballer war so die primäre Zielgruppe, was im Endeffekt übertragbar ist auf einen, ja, Amateursportler, wo ich nicht viermal die Woche eine Stunde Zeit habe für Krafttraining, sondern wo es im Endeffekt in maximal 2 Stunden die Woche Krafttraining, wir die Grundlage legen müssen. Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Und dann das zweite Thema, okay, welche einfachen Ernährungstipps kann man jemand mitgeben, der ein bisschen die Ernährung nutzen möchte, um Regeneration zu verbessern. Und so habe ich dann noch einen weiteren Teil zum Buch getragen. Im Endeffekt ist ein Kapitel mit 10 Ernährungstipps. Einfache Dinge, die einfach umzusetzen sind. Beispiel Mahlzeitenplan von Sven haben wir noch mit dabei, für die sich interessieren. Okay, wie isst oder wie hat jemand wie Sven gegessen? Zu seiner aktiven Zeit und interessanterweise das, was er mittlerweile macht, mittlerweile als Hobbysportler, die Ernährung unterscheidet sich nicht so großartig. Denn das Grundziel der Ernährung ist immer noch das gleiche. Regeneration. Früher war das primär Regeneration vom Training. Heutzutage ist es primär Regeneration von ein bisschen Training und viel Arbeit. Und Optimierung der Leistungsfähigkeit.
Wenn ich jetzt als Sprinter zu dir kommen würde und ich hätte im Training bisher nur Stabi,
Läufe, Sprint-ABC gemacht und möchte mich jetzt in der Schnelligkeit verbessern. Wo würdest du ansetzen, um mich im Kraftbereich besser aufzustellen?
Ich bin ein großer Freund von Buchhaltung und für Buchhaltung brauchen wir Daten und dementsprechend Tests. Drei Tests, die ich definitiv am Anfang durchführen werde, wäre Punkt Nummer 1, Explosivkraft. Die teste ich relativ einfach mit dem stehenden Weitsprung. Stehender Hochsprung kann man auch verwenden, aber wie du gerade siehst in dem Büro, dass wir sitzen, die Decke ist nicht hoch genug, als dass ich hier einen stehenden Hochsprung machen kann. Deswegen verwende ich einen stehenden Weitsprung. Ich habe eine Skala, die draußen in meinem Studio auf dem Boden, wie so ein Lineal. Das geht bis 3,30 Meter. Da teste ich, okay, wie ist die Explosivkraft? Wie weit kann jemand aus dem Stand springen? Was gerade für Sprintkrafttraining hat primären Effekt im Sprint auf die Beschleunigung. Die ersten 10 bis 30 Meter. Und die Korrelation zwischen dem stehenden Weitsprung und dem Start der Beschleunigung ist sehr, sehr hoch. Das heißt, ich habe da auch so ein bisschen Indikator, der für den Leichtathleten, für den Sprinter, so ein Punkt ist, okay, ich verstehe, klar, je weiter ich springen kann, desto schneller mein Antritt.
Gibt's da einen Wert ungefähr?
Der Rekord ja, hier drin ja, wurde von Sven aufgestellt mit 3,45 Meter.
Da hat die Skala schon nicht mehr ganz ausgereicht. Ja,
hinter der Skala. Wir haben Rugby-Spieler 3,28.
Das sind dann schon ordentliche Werte. Also
wir hatten aber auch zwei Spiele, wenn wir im Fußball sind. Ich hatte auch schon Fußball-Nationalspieler mit 2,40 Meter.
Okay, das ist dann schon ein Unterschied.
Das ist also dann natürlich dann die Explosivkraft, könnte da mit Sicherheit auch höher sein. Aber über 3 Meter ist gut, 3,45. Ja. Sven war definitiv ein sehr explosiver Leichtathlet.
Ja.
Und dann der erste Test, den ich mache, ist der Explosivkraft, der stehende Weitsprung. Und die zwei nächsten Tests, die ich mache, ist langhandel Kniebeuge, um zu sehen, okay, wo ist die Maximalkraft. Also wie hoch ist die Leistung? Zum einen die Leistung und zum anderen auch die Ausführung.
Ja.
Mobilität ist ein großes Thema. Wir brauchen eine optimale Mobilität, nicht so zur Generation von Kräften, zur Generation von Beschleunigung, sondern natürlich auch zur Verletzungsprophylaxe. Ein Leichtathlet oder ein Sprinter muss jetzt nicht die Mobilität von einem Yogi oder einem Balletttänzer haben, jedoch die Mobilität sollte relativ gut sein, um Verletzungen vorzubeugen und natürlich auch optimale Kraft entwickeln zu können. Und der dritte Test, Oberkörperkraft. Auch wo oftmals gesagt, der Oberkörper ist nicht so wichtig. Ein Beispiel, das ich gerne Sportlern gebe, wenn sie zu mir kommen, wenn wir ein Beispiel Sprint nehmen, renn 100 Meter ohne deine Arme zu bewegen, renn 100 Meter mit deinen Armen zu bewegen. Ich denke, ohne dass wir das laufen, wird da jeder sagen, okay, die Zeit wird
deutlich langsamer sein.
Der Oberkörper ist der Motor. Natürlich nur starke Oberkörper zu haben macht keinen schnellen Sprinter, jedoch einen starken Oberkörper zu haben, ist notwendig, um schneller Sprinter zu sein. Das heißt, Oberkörperkraft ist ebenfalls entscheidend. Der einfachste Weg ist, die Klimmzugleistung zu testen.
Okay.
Wie stark bin ich im Klimmzug? Das heißt, ich habe einen Indikator für Maximalkraft im Oberkörper mit dem Klimmzug, einen Indikator für Maximalkraft im Unterkörper mit der Kniebeuge und dann noch einen Indikator für Explosivkraft mit dem stehenden Weitsprung. Und dann setze ich die ins Verhältnis und dann in den meisten Fällen, wenn ich jetzt so jemand hätte wie dein Beispiel, der noch kein Krafttraining gemacht hat, aber sehr viel Sprinten macht, der wird beim stehenden Weitsprung recht gut abschneiden. Er wird aber beim Klimmzug und bei der Kniebeuge nicht so gut abschneiden. Und dann ist mein Ziel, das in Balance zu bringen. Und nach einigen Jahren Training, wenn die Maximalkraft hoch genug ist, dann wird definitiv auch mehr der Fokus sein auf sowas wie Sprünge und olympische Gewichtheberübungen. Das heißt, mein erster Punkt ist bei einem Sprinter aus körperlicher Sicht eine kleine Anamnese. Wo stehen wir Explosivkraft unter Oberkörper? Wo stehen wir Maximalkraft? Und basierend darauf erstelle ich dann ein Trainingsprogramm, das spezifisch an den Schwächen arbeitet.
Das kann man ja im Prinzip auch relativ einfach selbst testen. Also man braucht nicht so viel Equipment, um da selbst mal zu schauen, wo liegen meine Stärken und wo sind meine Schwächen.
Die großen Hürden werden Ausführungen von Klimmzug und Kniebeuge sein. Also beim Klimmzug ist es
auch relativ die technische simpel. Ausführung bei der Kniebeuge.
Im Klimmzug ist relativ simpel. Der Klimmzug beginnt mit komplett gestrecktem Ellbogen und mit einer hängenden Schulter. Und der Umkehrpunkt des Klimmzugs ist, wenn die vordere Schulter die Stange berührt. Da ist oftmals beim Klimmzug, es ist nicht ganz unten angefangen und es geht nicht ganz nach oben.
Also nicht nur bis zum Kinn, sondern noch ein Stückchen.
Die Stange berührt die Schulter und bei der Kniebeuge sind die beiden Indikatoren, die Ellbogen bleiben unter der Stange und der Oberkörper bleibt aufrecht und ich gehe so weit runter, bis mein hinterer Oberschenkel die Wade berührt.
Gibt es, sagen wir mal, drei Übungen, die du jedem Sprinter oder jedem schnellkräftigen Sportler absolut empfehlen könntest?
Die Kniebeuge definitiv. Ja. Denn die Kniebeuge ist nicht nur ein sehr guter Indikator für Maximalkraft im Unterkörper, sondern die Kniebeuge ist auch ein guter Indikator für muskuläre Balance im Unterkörper. Denn im Beispiel Kreuzheben ist ebenfalls eine sehr gute Übung. Das Kreuzheben trainiert jedoch primär nur die hintere Kette, während das Kniebeugen die hintere Kette und die vordere Kette trainiert. Und gleichzeitig Indikator ist, wie gut sind die in der Balance. Denn je geringer die Balance, desto suboptimaler für Beschleunigung. Je höher die Leistung, desto höher die Balance zwischen Vorder- und Hinterkette. Dann als zweites definitiv der Klimmzug. Der Klimmzug ist eine ausgezeichnete Übung für Maximalkraft im Oberkörper. Und natürlich die Schulterstreckung des Klimmzugs ist sehr nah an der Schulterstreckung beim Sprint. Und die dritte Übung wäre definitiv Rudern, sitzen mit Seil zum Hals. Da setze ich mich auf die klassische Ruderbank, wo im Regelfall so ein V-Griff, so ein neutraler Griff ist. Den Griff mache ich weg und mache das Seil hin. Dann greife ich das Seil mit beiden Händen und dann ziehe ich das Seil Richtung Hals und meine Ellbogen gehen auf Schulter bis Ohrenhöhe. Ziel der Übung ist es, den oberen Rücken zu stärken.
Also zusätzlich zu den Klimmzügen.
Zusätzlich zu den Klimmzügen. Der Unterschied ist, beim Klimmzug wandert mein Ellbogen von der Überkopf vor meinen Körper und dann seitlich an meinen Körper.
Ja.
Während bei dem Rudern wandert mein Ellbogen von vor dem Körper zu hinter dem Körper. Das ist die Zugbewegung, beides trainiert den Rücken. Beides trainiert den Rücken aus einem anderen Winkel. Während der Klimmzug sehr viel Latt, den großen Rückenmuskel trainiert, trainiert das Rudern mit Sitzen mit Seil zum Hals, primär den oberen Rücken und die Muskeln, die zwischen den Schulterblättern sind. Gerade heutzutage, unser Alltag ist sehr nach innen unten orientiert.
Ja.
Das heißt, unsere Hände sind meistens unten, vorne und vor dem Körper. Was dafür sorgt, dass die meisten einen sehr schwachen oberen Rücken haben. Das Rudern, Sitzen mit Seil zum Hals ist genau umgekehrt, die Hände wandern nach oben hinten. Das heißt, ich richte meinen Oberkörper auf und stärke die Muskulatur zwischen den Schulterblättern, was meine Schulterblätter besser positioniert. Wenn ich es einfach mache, es optimiert die Haltung.
Okay.
Ja. Und gerade optimale Oberkörperhaltung in allen Leichtathletikdisziplinen, wie auch im Sprint, ist entscheidend. Wenn ich eine nach vorne Haltung habe, dann ist natürlich die Powerproduktion nicht so optimal, als wenn ich mit dem Oberkörper möglichst gerade bin. Und dann primär ist die Arme und Beine sind, die sich bewegen.
Also die drei Übungen, Kniebeugen, Klimmzüge und
Rudern, sitzen mit Salz im Hals.
Wie würdest du das Training dann aufbauen? Also anhand der Trainingseinheiten oder die Variation der Übungen?
Wie viel Krafttraining ich für Sportarten mache, hängt immer davon ab, wie viel sportspezifisches Training mache ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein ehemaliger Leichtathlet bin, der Bob fahren möchte, dann habe ich sehr viel Zeit für Krafttraining. Denn das sportspezifische Bob-Training hat nicht keinen sonderlich großen Umfang. Und viele Leichtathleten tendieren dazu, die meisten machen ein Krafttraining viermal die Woche. Während wenn ich ein Leichtathlet bin, abhängig meiner Disziplin und natürlich auch abhängig der Trainingsphase, sind es deutlich mehr als zwei Sprinteinheiten pro Woche. Sprich, je mehr Einheiten ich mache, desto weniger Krafttraining kann ich machen. Das sind irgendwo zwischen 2 und 4 Einheiten Krafttraining die Woche empfehle ich. Wenn jemand ein hohes Kraftniveau hat oder beziehungsweise eine Trainingsphase hat mit sehr viel sportspezifischem Trainingsvolumen, gehe ich sogar teilweise runter auf nur einmal die Woche Krafttraining, was primär zum Erhalt ist. Und dann im Regelfall wechsle ich eine Einheit Oberkörper, eine Einheit Beine und versuche weitestmöglich mich von Ganzkörpereinheiten fernzuhalten. Dann eine Ganzkörpereinheit deutlich mehr globale Ermüdung verursacht, als wenn ich aufsplitte zwischen einer Einheit Oberkörper und einer Einheit Beine.
Wie lange sollte dann so eine Trainingseinheit maximal dauern?
Maximal 1 Stunde. Aus dem simplen Grund, je länger meine Trainingseinheit, desto suboptimale Anpassung im Immunsystem und Hormonhaushalt. Vor allem Cortisolwerte steigen deutlich an. Und das Verhältnis zwischen Testosteron und Cortisol ist einer meiner besten Indikatoren für Regeneration, unabhängig vom Krafttraining. Also jegliche Form der Regeneration, je besser mein Testosteron zu Cortisol-Verhältnis und das am einfachsten zu optimieren über die Senkung von Cortisol, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass Cortisol jetzt gar nicht ansteigt, desto besser meine Regeneration.
Das war auch schon der erste Teil meines Interviews mit dem Krafttrainer Wolfgang Unsold. In der zweiten Folge wird es um die größten Fehler gehen, die Athleten immer wieder im Zusammenhang mit Krafttraining begehen, die Frage, wie man eigentlich Kraftplateaus überwindet und um die Frage, was denn eigentlich ein Kniebeugenurlaub sein soll. Wenn ihr also die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach ein kurzes Feedback oder eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schlaf ist tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Regeneration. Und genau hier kommt das Blackroll Recovery Pillow ins Spiel. Während wir schlafen, regeneriert unser Körper, baut Muskeln auf und sorgt dafür, dass wir am nächsten Tag wieder leistungsfähig sind. Das richtige Kissen kann dabei den Unterschied machen. Ich nutze seit mehreren Jahren das Blackroll Recovery Pillow, nicht nur, weil es super bequem ist, sondern auch, weil es meine Schlafqualität spürbar verbessert hat. Egal ob zu Hause, im Trainingslager oder auf Reisen. Wenn du deinen Schlaf und damit deine Regeneration verbessern möchtest, nutze den Code MEINATHLET15, um 15% Rabatt auf das Blackroll Recovery Pillow zu erhalten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Denn dein Schlaf ist der Schlüssel zu deiner nächsten Bestleistung.